Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und bei uns geht es heute um das Thema Raumfahrt. Bremen ist ein zentraler europäischer Raumfahrtstandort und einer der wichtigsten Player in diesem Bereich ist die Firma OHB. Sabine von der Recke ist Vorstandsmitglied bei OHB und heute bei uns zu Gast, um uns zu erklären, warum in der europäischen Raumfahrt kein Weg an Bremen vorbeiführt. Los geht's! Hallo Sabine, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi, moin, danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Sabine, ich möchte mit dir über die Zukunft der Raumfahrtbranche, der Raumfahrtindustrie sprechen, hier am Standort Bremen. Bremen spielt eine zentrale Rolle. Wir sitzen hier in den heiligen Hallen der OHB. OHB ist vielen Leuten in Bremen inzwischen, glaube ich, schon ein Begriff, aber glaube ich noch kein Household Name über die Grenzen von Bremen hinaus. Ich hoffe, das ändert sich auch noch. Vielleicht als Einstieg, das gibt eine super interessante Entstehungsstory von OHB, die schon häufig erzählt wurde, aber die trotzdem vielen Leuten noch nicht geläufig ist. Vielleicht in Kurzform, ich finde es mega, mega spannend, wie diese Firma entstanden ist und zu dem geworden ist, was sie heute ist. Aber nehmen wir es mal zurück in die Zeiten der 1980er, als das Unternehmen gegründet wurde, auf recht unkonventionelle Art und Weise, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich, also ich kann uns und euch ehrlich gesagt nicht wirklich mit hin zurücknehmen, weil da habe ich noch nicht mitgemacht in den 80ern. Also tatsächlich hat Christoph Fuchs 1981, in meinem Geburtsjahr, hat sie entschieden, sie möchte gerne, nachdem beide Kinder zum Studium aus dem Haus waren, wieder berufstätig sein. Ihr Mann, der Professor, war hier beim Vorläufer von heute Airbus Defence and Space, also bei RNOBB, als Luft- und Raumfahrtingenieur beschäftigt und sie hatte, bevor sie eben sich ein bisschen mehr um die Kinder gekümmert hat, war sie berufstätig. Sie war hier bei Jakobs auf der Obernstraße, im Stammhaus hat sie Kaffee verkauft und sie wollte eben zurück in die Berufstätigkeit und sie wollte gerne was Selbstständiges machen und hat sich so ein bisschen umgeguckt, hat im Roland Center irgendwie geliebäugelt, ein Wollgeschäft zu übernehmen, hat dann aber glücklicherweise Familie Otto kennengelernt, die Otto Hydraulik Bremen, also die Firma OHB im Hemelinger Hafen, kleiner gewerblicher Betrieb mit 5 Leuten, die eben Hydraulikwartung gemacht haben, Standheizungen eingebaut haben für die Bundeswehr. Die hat sie kennengelernt, die hatten keinen Nachfolger für ihr Unternehmen und hat sie gesagt, nein, dann könnte ich das doch machen. Und hat das Unternehmen übernommen, hat es eben 4, 5 Jahre fortgeführt und dann hat ihr Mann, der Professor, gesagt, er möchte jetzt gerne auch in die Firma einsteigen, aber er hat gesagt, dann machen wir auch Raumfahrt. Und dann haben die beiden angefangen, ab 85 erste Raumfahrtprojekte zu machen. Also ein Meilenstein war sicherlich Bremsat. Also sagt ja schon der Name, dass das hier eine Veranstaltung vom Land Bremen war. Haben wir gemeinsam mit dem ZAM, also mit der Fallturm, mit dem Institut am Fallturm, war OHB der industrielle Partner für diesen ersten kleinen Satelliten. Und dann 10 Jahre später, 1995, ist Marco Fuchs eingestiegen und hat den Börsengang vorbereitet. 2001 sind wir an die Börse gegangen und haben 2001 auch den wirklich richtig ersten großen Auftrag mit Saarlupe, dem ersten Radaraufklärungssystem für die Bundeswehr, hier nach Bremen geholt. Und ja, seitdem ist das Unternehmen gewachsen in den letzten 44 Jahren auf mittlerweile 3600 Leute in Europa. Wir sind in Deutschland ungefähr 2400, hier am Standort in Bremen 1300. Also wir sind mittlerweile hier die größte Raumfahrtfirma in Bremen. Wir sind natürlich hier, logischerweise, ich meine, Bremerinnen und Bremer sind ja sehr raumfahrtaffin und natürlich sind wir hier auch im Stadtbild, glaube ich, schon präsent. Da bemühen wir uns auch. Wir sind gerne hier und wir wollen eben auch hier als Bremer, als norddeutsches Familienunternehmen wahrgenommen werden. Dein Hinweis, dass wir vielleicht noch nicht so eine große Bekanntheit über Bremens Grenzen hinweg haben, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, was wir machen und für wen es auch wirklich wichtig ist, den Namen OHB mit dem zu verknüpfen, was wir tun. Und ich gebe da immer so ein bisschen den Hinweis, wir machen halt in erster Linie Infrastruktur. Unsere Kunden sind institutionell und staatlich. Das ist in etwa genauso, dass man sich die Frage stellt, wer verantwortet eigentlich wirklich die Umsetzung zum Beispiel des Fehmarn-Belt-Tunnels. Ne, das sind schon Firmen, die jetzt tatsächlich für den Besucher in der Bäckerei einfach nicht so eine große Relevanz haben. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten natürlich dran. Übrigens nicht nur, um die Bekanntheit der Firma zu steigern, sondern wirklich auch die Bedeutung der Raumfahrt. Das ist für uns ganz wichtig. Wir müssen aus meiner Sicht viel mehr in die Breite der Gesellschaft tragen, wie abhängig wir von Raumfahrt sind und wie wichtig das ist, dass wir diese Technologien beherrschen und vor allem, dass wir das eben in Europa können, dass wir das in Deutschland können. Und das gibt sich so ein bisschen die Hand, dass man dann natürlich auch immer sagen kann, naja, Raumfahrt macht nicht irgendjemand, sondern das machen halt eben auch zum Beispiel Firmen wie OHB.
Ja, lass uns mal darauf zurückkommen, wie sich die Branche gerade und in Zukunft ändern wird. Was mich noch interessieren würde, du hast ja gerade beschrieben, wie aus den 80er Jahren das Ganze entstanden ist. Da warst du noch nicht Teil des Unternehmens, wissen wir auch noch nicht Teil der Branche, aber vielleicht weißt du vom Hörensagen, wie hat sich eigentlich im Laufe dieser Zeit auch das Ökosystem Raumfahrt hier in Bremen mitentwickelt? Also gesetzt den Fall, wenn dieselbe Idee so mit einem Hydraulik-Sechs-Mann-Betrieb irgendwie, keine Ahnung, in Bielefeld oder Zwickau oder wo auch immer entstanden wäre, wäre die Entwicklung des Unternehmens genauso verlaufen oder geht das noch ein bisschen Hand in Hand mit der Entwicklung des Ökosystems in Bremen, was ja alles dazugehört? Man ist ja nicht in der Blase, man ist nicht allein auf weitem Feld, sondern man ist auch immer abhängig von den Zulieferern, von den Universitäten, von der Unterstützung und so weiter und so fort. Sag da bitte ein paar Dinge zu, inwiefern das Ökosystem Raumfahrt hier in Bremen sich im Laufe der Zeit da mitentwickelt hat und auch so eine Art Wegbereiter oder Ermöglicher der Entwicklung war.
Ja, ich meine, im Prinzip habe ich es ja mit dem ersten konkreten Projekt, war es ja schon so, das war hier das ZAHM. Ne?
Ja. Die haben Heimspiel für euch sozusagen.
So, also ohne das ZAHM, ohne dieses Forschungsinstitut, die gesagt haben, wir machen diesen Satelliten, hätte es natürlich auch keinen Auftrag für OHB gegeben.
Ja.
Und die Tatsache, dass das Ding halt eben, wie gesagt, BremenSat hieß, also von vornherein der Bremer Senat, das Land Bremen, die sind eben wirklich ja auch sehr daran interessiert, dass wir dieses Branding City of Space hier auch umsetzen. Ne? Das ist schon, also wie gesagt, ich war jetzt nicht von Anfang an dabei und ich bin auch ehrlicherweise keine Wutenbremerin.
Woher kommst du ursprünglich? Sag mal so, fragen wir mal so.
Ich komme ursprünglich aus Katzenelnbogen.
Okay.
Ja, das ist in der Nähe von Limburg, so zwischen Frankfurt und Köln, ganz grob gesagt.
Muss man dem Bremer erklären, wo das genau liegt.
Ja, aber es ist tatsächlich so, jeder, der es einmal gehört hat, vergisst es nicht mehr.
Genau.
Also, aber was ja schon irgendwie auch für Menschen von knapp unterhalb des Weißwurst-Äquators immer präsent ist, ist so dieses Bremen und Hamburg. Da gibt es auf der einen Seite natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber auch immer eine Abgrenzung, immer auch ein bisschen Konkurrenz. Und es ist eben schon auch eine politische Entscheidung gewesen zu sagen, das Luft- und Raumfahrtcluster, das eben auch eine strategische Relevanz hat in Norddeutschland. Wir haben es einmal in Süddeutschland, eben in München ganz stark. Aber in Norddeutschland ist es eben so, dass die Luftfahrt in Hamburg sitzt. Ein bisschen platt gesagt, es gibt natürlich auch in Bremen, ne, bei Airbus mit der A400M. Den A400M-Anteil gibt es ja auch ein bisschen Luftfahrt, aber so ganz grob auch wirklich für die Ansiedlung der entsprechenden Forschungsinstitute und des ganzen Ökosystems ist eben Luftfahrt Hamburg und Raumfahrt hat man mit dem Entwicklungsring Nord eben in Bremen angesiedelt. Und deswegen ist es schon so, wir sind, wie schon gesagt, nicht nur, dass unsere Kunden am Ende oft institutionell und staatlich sind, es ist eben auch immer ein Interesse des Staates und eben in dem Fall auch des Landes Bremen, dass man diese Fähigkeiten am Standort auch ausbaut. Ne? Und zwar aus meiner Sicht aus vielen verschiedenen Gründen, eben einmal wirtschaftlich, aber gerade auch mit der Nähe zur Universität, dass man eine Attraktivität hat. Deswegen sind wir auch hier im Technologiepark. Also OHB war eine der ersten Firmen, die hier im Technologiepark gesiedelt hat, gerade wegen der Nähe zur Universität, weil Raumfahrt kommt ja nun mal aus der Forschungsraumfahrt und das ist auch immer noch so, dass das für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Man redet immer so über die Anwendungen und Raumfahrt hat eine viel größere Bedeutung fürs tägliche Leben durch Navigation, durch Erdbeobachtung, durch Telekom. Also im Kern ist es so, dass wir immer so die Dinge herausstellen, die wir alle täglich nutzen. Aber es ist immer noch so, dass wir für die Erforschung des Weltraums viele, viele neue Technologien entwickeln, die wir dann im Übrigen auch hinterher übersetzen in anwendungsorientierte Raumfahrt. Aber wie gesagt, so dieser Nukleus der Wissenschaft, der ist eben auch weiterhin total präsent und wichtig. Und deswegen ist das für uns hier auch mit der Nähe zur Universität, das haben wir uns ganz bewusst ausgesucht. Zum Beispiel an unserem Standort in Oberpfaffenhofen in der Nähe von München ist es so, dass wir direkt uns quasi eine Grundstücksgrenze teilen mit dem DLR. Auch da ist es immer die Nähe zur Forschung und auch der Austausch mit der Forschung und mit der Wissenschaft ist für uns eben weiterhin total wichtig. Und das ist hier schon in Bremen von Anfang an kontinuierlich mitgewachsenen Ökosystem. Es ist immer so, dass, das ist ja auch schon angesprochen, man hat immer so den Eindruck, die Branche ist jetzt im Umbruch, aber ehrlicherweise, die ist immer im Umbruch. Also Raumfahrt ist ja etwas, wir machen ja eigentlich immer etwas, was vorher noch keiner gemacht hat. Ganz banal ist es so, da wieder, wie gesagt, der Bezug zur Forschung. Wenn man sagt, wir wollen immer weiter neue Dinge erforschen, dann muss man dafür eben auch immer was Neues losschicken. Zu einem neuen Ziel, mit einer neuen Herausforderung. Und die Branche wächst. Raumfahrt gibt es ja noch nicht so lange. Es ist ja nicht irgendwie eine jahrhundertelange Tradition. Ja. Dementsprechend ist es tatsächlich so, dass man eigentlich sagen kann, wenn man sich so die Geschichte der Raumfahrt anguckt, sogar nur in Europa und Deutschland würde man wahrscheinlich feststellen, jedes Jahr was Neues. Und wenn man zum Beispiel den Space Hub in Bremen besucht, aktuell ist der ja im ehemaligen Kaufhofgebäude, wenn man sich da anguckt, diesen Zeitstrahl, was in der Raumfahrt in Bremen passiert ist, das ist schon beeindruckend. Ja, das sind auch immer große und wichtige Dinge, die auch hier mit entstanden und konzipiert worden sind. Es ist nicht irgendwie, dass man sagt, ach Gott, da haben sie jetzt in Kleckerkram aufgepumpt. Mhm. Nee, ganz im Gegenteil. Man hätte da wahrscheinlich noch viel, viel mehr reinschreiben können. Muss den Leuten ja irgendwie auch ein bisschen Rahmen geben. Also Bremen ist da wirklich sehr beeindruckend, auch in der politischen Unterstützung.
Mhm. Vor allem auch wichtig, die Branche selber, du sagst, sie hat sich entwickelt und das ist ein Wachstum, alles schön und gut, aber auch die Branche selber, auch die öffentliche Wahrnehmung geht auch durch Zyklen. Es gab Phasen, wo so Hype-Phasen und wo irgendwie alles, gab keine Grenzen und alles nur noch Wachstum und dann gab es auch wieder Phasen, wo es mal nicht so gut aussah. Und auch in diesen Phasen die Unterstützung zu behalten und auch viele, die aussortiert wurden, viele Unternehmen, Startups, die es nicht geschafft haben, die in Konkurs gegangen sind. Ihr seid noch weiterhin am Ball. Das wird auch nochmal wichtig zu betonen, dass auch eure Branche extrem stark von Schwankungen betroffen ist.
Klar, natürlich ist das so, also wenn man eine Firmengründung in der Raumfahrt, überall da, wo es wirklich um Tech und Deep Tech geht, das ist natürlich auch immer mit einem Risiko verbunden, weil man muss das ja auch hinkriegen. Ja. Ne? Also man kommt halt irgendwann immer an den Punkt, wenn man eine Firma gründet, hat man viele verschiedene Herausforderungen. Man muss irgendwie ein gutes Team haben, man muss das auch gut führen können, man muss auch wirklich sich überlegen, wie man ganz banal dafür sorgt, dass man die Gehälter bezahlen kann. Ne? Mhm, okay. Aber es geht natürlich auch darum, dass man im Kern ein Produkt, eine Dienstleistung, irgendetwas hat, was man im Zweifelsfall nicht nur irgendwie hinkriegt, sondern indem man aus irgendwelchen Gründen besser ist als der vorhandene Markt. Und da hat man natürlich in der Raumfahrt schon gerne mal die Herausforderung, die uns hier eben auch beschäftigt. Physik ist so ein Thema, das hier ständig gute Ideen killt, so, muss man ganz ehrlich sagen. Und das sieht man natürlich schon, dass ich will jetzt nicht irgendwie in anderen Branchen, kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber Raumfahrt hat halt eben die große Herausforderung, alles, was wir so machen, ja, wir schicken das halt in eine Umgebung, die wir nicht kontrollieren können, die viele, viele Herausforderungen mit sich bringt. Weltraumschrott, fehlende Schwerkraft, da muss man irgendwie diesen Raketenstart, der ist jetzt auch wirklich für nichts, was man ins All schickt, das ist eine große Herausforderung, das rappelt und es klappert. Und also es ist eben tatsächlich, Rocket Science ist halt nicht so leicht und deshalb ist eben auch wirklich, wer in der Raumfahrt es schafft, nicht nur zu bestehen, sondern sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, muss man schon sagen, da kann man auch davon ausgehen, dass da echt eine Menge schlaue Leute irgendwie mitarbeiten müssen, sonst kriegt man das nicht hin.
Mhm. Gibt es eine ganze Reihe an weiteren Faktoren, die so ein bisschen außerhalb eurer Reichweite oder eures Einflussbereichs liegen, wie geopolitische Spannung beispielsweise? Was in Bezug mit den USA passiert, was in Bezug auf China passiert, was innerhalb der EU beispielsweise passiert und wie die Felder neu abgesteckt werden sozusagen? Da vielleicht eine Einschätzung, was sich da aktuell bewegt und wie das einen Einfluss auf euer Geschäft haben wird.
Also natürlich ist es so, wir sind eine politische Branche. Wie gesagt, Raumfahrt ist, auf der einen Seite ist es eben einfach so, da wo wir Infrastruktur machen, das ist halt auch meistens einfach der Staat derjenige, welche, der es dann seinen Bürgern zur Verfügung stellt. Das ist unser Kunde, das ist unser Partner. Keine Ahnung, ob das jetzt zum Beispiel die Wettersatelliten sind. Eine Wettervorhersage, der Wetterdienst, das ist halt eine staatliche Veranstaltung. Aber gerade auch alles, was die Bundeswehr betrifft, logischerweise müssen die ihre Satelliten irgendwie selbst verstehen und besitzen und operieren können. Und wie gesagt, deswegen ist es aber daneben auch wirklich in vielen, gerade was auch Forschung, was Exploration angeht, das beste Beispiel ist ja immer astronautische Raumfahrt. Das ist natürlich auch im Kern etwas, bei dem man internationale Politik macht. Ne? Man muss ja, wenn man irgendwie sagt, dass man mit anderen Ländern zusammenarbeitet, da kann man ja nicht nur über Steuerabkommen sprechen, sondern da braucht man ja auch wirklich inhaltliche Dinge, bei denen man auf der einen Seite auch gegenüber anderen zeigt, da sind wir partnerschaftlich zusammen, nicht nur europäisch in Anführungszeichen, sondern wirklich auch, dass man konkret sagt, es gibt bestimmte Dinge, die man bilateral macht oder die eben Europa gerne zusammen mit den Amerikanern machen möchte oder bei denen die USA auf jeden Fall über lange Zeit gesagt haben, das wollen wir in einer großen Gruppe machen. Also zum Beispiel die Rückkehr der Menschheit zum Mond. Die Initiative der USA war, wir wollen nicht, wie das bei Apollo war, dass wir das alleine beweisen, dass wir das können, sondern ganz bewusst. Wir wollen jetzt, übrigens auch interessant, das ist ja dann die Artemis Accords. Artemis ist die Schwester von Apollo, also Apollo, der Einzelkämpfer. So, und die Schwester sagt dann wieder, okay, ich bin irgendwie, ich führe eine größere Gruppe an, das ist nochmal so ein bisschen Zwischentöne, Anekdote. Da war schon die Idee dahinter, lass uns eine große Gruppe bilden, wir wollen das zusammen machen, weil wir eben auch tatsächlich, wenn wir auf dem Mond bleiben, deutlich machen wollen, hier gibt es nicht irgendwie, wer ist als Erster da und steckt sein Fähnchen, das hatten wir schon mal, das brauchen wir nicht nochmal. Deswegen ist die Tatsache, dass wir natürlich immer von politischen Entscheidungen auch abhängig sind, das ist in der Branche schon immanent. Und deswegen gab es zum Beispiel auch ganz lang, wurde immer wieder da so stark betont, dass in welchen Projekten man Kooperationen mit Russland macht. Mhm. Das war immer ganz wichtig. Und deswegen ist es natürlich so, dass wir da immer drauf gucken, dass wir davon auch immer irgendwie betroffen sind. So. Auf der einen Seite ist es zum Beispiel so, dass wir ja immer sehr langfristige Projekte haben. Ne? In der Raumfahrt ist es schon so, dass man lange Entwicklungszyklen hat, weil wir halt oft, wie gesagt, Dinge machen, die vorher noch keiner gemacht hat. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir schon immer gucken müssen, alle 4 Jahre, was hat der Wähler denn für uns entschieden, wer sind denn unsere neuen Ansprechpartner, gibt es da irgendwie eine politische Änderung?
Ja.
Davon sind wir am Ende des Tages auch betroffen und abhängig. Deshalb, das finde ich ehrlicherweise, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Raumfahrt in Deutschland und in Europa, wir sind jetzt ja nicht so eine, wir sind ja nicht wirklich eine große Branche. Ne? Also wir sind jetzt bei der Anzahl der Arbeitsplätze gegenüber der Automobilindustrie, die jetzt nicht sagen, die lachen sich tot, sondern die sind eher so ein bisschen manchmal, dass sie sich denken, wie kann das denn sein, dass irgendwie so eine kleine Branche, also wirklich auch so wenig Menschen am Ende des Tages, die diese Wertschöpfung überhaupt hinkriegen, so eine Bedeutung haben. Das liegt eben daran, dass wir am Ende wirklich auch ein Instrument der Politik sind, muss man ganz ehrlich so sagen. Und wenn man ein Instrument ist, dann muss man natürlich, kann man schon versuchen, das mitzugestalten. Deswegen sagen wir auch immer, uns ist ganz wichtig, wir sind auch, also wir als OHB betonen immer, wir sind ein Partner der Bundesregierung. Für uns, wir möchten irgendwie nicht, wir sind nicht irgendwie mit dem Verkäuferzettel unterwegs und sagen, ja, hier, das ist jetzt irgendwie alles, was wir mal loswerden wollen, sondern wir müssen verstehen, was braucht ihr denn eigentlich, damit wir diesen Auftrag auch erfüllen können. Mhm. Und da ist es eben schon auch, da komme ich jetzt wieder zurück zu Bremen, da ist es eben auch wichtig, dass man auch auf den anderen politischen Ebenen Leute hat, die das verstehen, transportieren und eben auch für ihre eigene Positionierung nutzen. Und da ist schon so, da beeindruckt mich Bremen sehr, wie gut das hier gemacht wird. Das hört sich jetzt nicht.
Kann man euch auch mal sagen.
Ja, das stimmt, aber es hört sich jetzt irgendwie ein bisschen, das soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, aber das ist oft so, dass ich irgendwie gefragt werde, gerade so von Kollegen aus der Rüstungsbranche. Ne? Also Rüstung ist ja auch genauso Staatsgeschäft. Das heißt, man hat da einfach bei der Frage, wie wir als Firmen auch behandelt werden, gibt es da schon viele Ähnlichkeiten. Und wenn das jetzt irgendwie, ne, das ist gerade so in Bayern, das ist natürlich ein großes Flächenland, da gibt es viel mehr. Da ist es einfach nicht so eng, nicht so klein. Und die fragen mich dann immer und sagen so mal, wie schafft ihr das eigentlich, dass ihr in Bremen so wahrgenommen werdet? Sag ich, naja, ich meine, es ist auch am Ende so, dass wir halt auch verstehen, es ist ja auch ein Interesse der politischen Entscheidungsträger. Es ist auch ein Interesse der Wirtschaft in Bremen, da was draus zu machen und zu sagen, okay, wir haben diese starke Präsenz in der Raumfahrt, wie können wir denn auch davon profitieren und wie können wir daran partizipieren? Und das ist hier eben tatsächlich eine kleine Insel der Raumfahrtglückseligen. Und wir müssen versuchen, es halt ein bisschen mehr noch in die Fläche zu tragen.
Ja. Wie schätzt du denn aktuell die Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene ein? Ich frage das besonders deshalb, weil jetzt oftmals im Raum steht, dass die europäische Raumfahrtindustrie unabhängiger sein muss von anderen Bereichen, auch gerade vom Hintergrund Wehrtechnik, Militär und so weiter. Sind wir gut aufgestellt? Funktioniert die Kooperation da? Oder ist es immer noch häufig irgendwie nationales Eigendenken? Müssen wir mehr europäisch denken? Sind wir ins Hintertreffen geraten gegenüber den Amerikanern beispielsweise? Das ist eine ganze Reihe an Themen, die da mit reinspielen, aber vielleicht so deine Grobsicht auf die Dinge, wie wir aktuell in Europa weit aufgestellt sind.
Also tatsächlich ist es so, dass die europäische Raumfahrtbranche, gerade was Technologien angeht, auch was Technik angeht, die sind wirklich richtig gut. Also was ja wirklich auch viele Menschen mit Raumfahrt verbinden, ist Erdbeobachtung. Und in der Erdbeobachtung ist es so, also meine Einschätzung ist, oder nicht nur meine zum Glück, sondern eine allgemeine Einschätzung ist, dass wir da wahrscheinlich Weltspitze sind. Das ist insofern immer so ein bisschen schwierig einzuordnen, weil es natürlich Technologien sind, die auch viel militärisch genutzt werden, die auch von den Geheimdiensten genutzt werden. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir über den echten Stand von dem, was die Amerikaner und die Chinesen können, das lassen die sich halt nicht so gerne in die Karten gucken. Deswegen ist das immer so ein bisschen, aber wir sind da auf jeden Fall ganz, ganz weit oben mit dabei. Das sieht man auch daran, dass es immer wieder das Interesse daran gibt. Das sieht man zum Beispiel Copernicus. Copernicus ist ein gutes Beispiel. Das ist ein europäisches Erdbeobachtungsprogramm, in dem eben Satelliten mit vielen, vielen verschiedenen Instrumenten Daten aufnehmen und diese Daten sind frei verfügbar. Und man sieht zum Beispiel, dass bei Copernicus wahnsinnig viele Geschäftsmodelle entwickelt werden, gar nicht in Europa, sondern eben in den Ländern, ne, China, USA. Das zeigt eben einfach, dass diese Daten, die da generiert werden, wirklich sehr, sehr, sehr gut sein müssen. So, ansonsten würde man das ja nicht von Copernicus nutzen. Deswegen glaube ich schon, dass wir in der europäischen Raumfahrtindustrie und in der Branche insgesamt, wir können wahnsinnig viel. Wir sind auch in vielen Bereichen auf einem sehr guten Souveränitätsstand, würde ich mal sagen. Es gibt einfach ein paar Dinge, die wir in Europa bisher, ein paar Komponenten, ein paar Bauteile vielleicht noch nicht, oder bei denen wir im Moment noch sagen, das kaufen wir in Amerika, weil wir da auch einfach eine bestehende Geschäftsbeziehung haben, weil wir wissen, dass das funktioniert. Was aber nicht bedeutet, dass man jetzt sagen könnte, es ist nicht möglich, dass wir das in Europa auch unabhängig entwickeln können. Und ich glaube, da ist jetzt tatsächlich auch nochmal so ein Schwung reingekommen, wirklich über die, am Ende des Tages, über die Bedarfe auch der Sicherheit. Ne? Wir müssen uns in Europa, das ist, glaube ich, einhellige Meinung, wir müssen uns selbst verteidigen können. Ja. Was nicht immer bedeutet, dass man das dann auch tun wird und tun muss. Aber da gibt es wieder ein gutes Beispiel aus der Raumfahrt. Galileo, unser europäisches Satellitennavigationssystem, das hervorragend funktioniert, weil die Satelliten aus Bremen von der Firma OHB kommen, ist geboren worden nach dem Jugoslawienkrieg. Da war ja Deutschland wirklich auch in einer Auseinandersetzung, die sehr nah dran war, als Verbündeter gefragt. Und es gab eben nur Daten von GPS. Und GPS, das amerikanische System, ist ein militärisches System. Und natürlich, was ja völlig in Ordnung ist, hat das amerikanische Militär, deswegen ist das ja ein militärisches System, auch die Möglichkeit, das zu stören, das zu verändern, um eben auch als einfach als taktisches Element in der Kriegsführung. Und da hat man in Europa festgestellt, dass das eigentlich keine gute Idee ist, dass man davon abhängig ist. Und deswegen haben wir dann gesagt, nee, wir müssen ein eigenes System entwickeln, das wir beherrschen. Aber es ist so, dass Galileo sendet quasi die gleichen Signale wie GPS und auch wie das russische System GLONASS, weil man dadurch im Alltagsleben einfach, wenn man mehr Satelliten hat, dann hat man eine größere Abdeckung. Und wenn die alle quasi das gleiche Signal senden, dann können wir, es gibt auch zum Beispiel Apps, da kann man genau sehen, wenn man navigiert, von welchen Satelliten bekomme ich jetzt das Signal. Und da sieht man immer wieder, das ist halt irgendwie gemischt. Das heißt also, das ist ein System, das darauf ausgerichtet ist, wir können da souverän sein, wenn das wirklich nötig ist, aber wir profitieren davon, dass wir das in internationalen Partnerschaften machen. Und ich glaube eben, dass das, was jetzt gerade uns so ein bisschen treibt, die Tatsache, dass Europa, was müssen wir eigentlich wirklich alleine und souverän können, das beflügelt natürlich auch so eine Branche. Allerdings ist es so, ich glaube schon, dass es auch immer wieder Bereiche gibt, die Staaten auch wirklich alleine und souverän können müssen. Solange wir nicht die Vereinigten Staaten von Europa sind, in denen wir sagen können, wir haben zum Beispiel eine europäische Armee, die gibt es nun mal nicht. Im Moment ist es eben noch so, für uns jetzt, für Deutschland zum Beispiel, für uns, die wir hier am Tisch sitzen, ist nun mal diese Bundesregierung, dieses Land ist für unsere Sicherheit verantwortlich. Das ist im Prinzip die Kernverantwortung einer jeden Regierung, die Sicherheit der eigenen Bürger, der eigenen Gesellschaft zu gewährleisten. Und da muss man dann halt eben auch sagen, finde ich, dass man denen zugestehen muss, dass sie selbst ein bisschen entscheiden, was müssen wir dafür auch selbst beherrschen. So. Und da ist es eben so, dass wir jetzt in Deutschland aus verschiedenen Gründen in manchen Bereichen auch vielleicht nicht so aufgestellt sind, wie es auch angesichts der Größe, der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Landes und auch der geografischen Lage angemessen wäre. Und das müssen wir jetzt halt eben schnell ändern. Und da glaube ich aber trotzdem, dass es eben wichtig ist, dass wir bei der Frage, wie jetzt die Ausrüstung der Bundeswehr vonstatten geht in der Zukunft, wird es schon so sein, dass es auch die europäische Zusammenarbeit stärkt, weil man natürlich sehen wird, wir werden nicht alle Komponenten, alle Technologien alleine in Deutschland souverän entwickeln dafür, sondern dann guckt man halt eben erstmal bei den europäischen Partnern und dann guckt man erst vielleicht im zweiten Schritt, wo ist es auch gut, dass wir internationale Partner haben, von denen wir aber nicht als Single Source abhängig sind. Ich glaube, das ist der große Lerneffekt. Ne, zu sagen, wir brauchen nicht unbedingt in Deutschland oder in Europa noch eine zusätzliche, ich sage jetzt mal irgendwas, keine Ahnung, sowas wie Triple E's. Also einfach Dinge, bei denen man sagt, es gibt es auf der Welt so viel verteilt, dass man nicht sagen kann, man ist von einem abhängig. Dann muss man das vielleicht auch nicht immer selbst können. Aber andere Dinge, die vielleicht auch kritisch sind, die man vielleicht auch nur für bestimmte Sachen braucht, sollte man vielleicht schon gucken, was man da in Europa noch besser machen kann.
Ja, man muss vor allem nur tief genug reingehen in die Lieferketten, um die Abhängigkeiten dann wirklich zu sehen. Ich sage nur Stichwort seltene Erden. Also ja. Können wir noch so viele Komponenten in Europa oder selbst in Deutschland herstellen. wenn dazu seltene Erden benötigt werden, die in Europa und Deutschland nicht verfügbar sind, sondern aus Ländern kommen, die uns in dem Moment nicht so wohlgesinnt sind, dann haben wir das Problem.
Da kann man nur sagen, da gibt es auch zwei gute Antworten aus der Raumfahrt raus. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wir können im Prinzip alle gesellschaftlichen Fragen können wir hier an diesem Tisch klären.
Dann machen wir das heute einfach einmal.
Genau, wir machen es jetzt hier mal, machen wir einen großen Schritt voran. Ja, wir sind halt eben also gerade Deutschland ist ja ein rohstoffarmes Land. Da haben wir halt eben viele Leute, die viel zwischen den Ohren haben. Da müssen wir einfach sagen, okay, wie können wir das gut nutzen? Ich glaube, dass so dieses, das kommt ja daher, ne? Also die deutschen Tugenden, die bei manchen irgendwie ein bisschen verschrien sind, die deutsche Ingenieurskunst, der Fleiß, die Pünktlichkeit, das sind natürlich auch alles Sachen, die man braucht. Da muss man ja mit punkten, wenn man eben an anderen Stellen einfach ein bisschen benachteiligt ist, weil zum Beispiel halt rohstoffarm. Und der zweite Punkt ist, seltene Erden ist ein gutes Beispiel. Wir haben bis vor, ich würde mal sagen, ein paar Jahrzehnten gar nicht gewusst, dass wir abhängig sind von seltenen Erden, weil wir gar nicht so richtig wussten, was man an vielen Stellen damit machen kann. Es gibt im Weltraum wahnsinnig viele Rohstoffe, von denen wir noch gar nicht wissen, was das eigentlich ist und was man damit eigentlich alles machen kann. Deswegen ist zum Beispiel die Rückkehr der Menschheit zum Mond ist auch deswegen wichtig, weil wir den Mond, wir sind da zwar hingefahren, aber wir haben den ehrlicherweise dann irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren. Was interessant ist, weil er ja immer da ist. Ne? Also man hat ihn ja eigentlich nicht aus den Augen verloren, weil man sieht ihn ja in verschiedenen Ausprägungen eigentlich jede Nacht, wenn nicht gerade Wolken davor hängen. Trotzdem ist es so, es gibt so dieses Jahr, auf dem Mond gibt es Helium-3. Huhuhu, wahrscheinlich, vielleicht hoffentlich. Gibt es wahrscheinlich schon. Solange man sich nicht weiß, wie viel das eigentlich ist, kann man sich auch nicht überlegen, was kann man damit eigentlich machen und was könnte das eigentlich ersetzen. Also ich bin mir sicher, es gibt Wissenschaftler, die haben das alles schon gemacht, aber es ist trotzdem so, logischerweise macht man sich Gedanken über die Abhängigkeiten, die man hat. Man muss aber, finde ich, dann auch automatisch den Blick dahin wenden, wie könnten wir das denn anders machen, kompensieren. Und da ist tatsächlich der Blick in den Weltraum, warum sollten wir denn weiter unsere Erde ausbeuten, obwohl wir uns doch eigentlich alle sicher sind, dass es auf Dauer keine gute Idee ist. Dann lass uns doch mal woanders gucken. Da haben wir natürlich hier gerade in Deutschland und in Europa gerne mal dieses Jahr, aber jetzt ist eigentlich der falsche Weg. Wenn wir hier, jetzt setzen wir das, was wir hier falsch gemacht haben, auch woanders fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, das heißt dann immer, ja, wir müssen aus Nachhaltigkeitsaspekten und wir dürfen jetzt irgendwie nicht...
Du meinst beim Abbau von seltenen Erden beispielsweise?
Genau, zum Beispiel Abbau seltener Erden oder irgendwie, zum Beispiel Asteroid Mining. Also die Frage, es gibt auf Asteroiden Rohstoffe, bei denen man der Meinung ist, dass man, wenn man die halt irgendwie zur Erde, also oder wenn man die verarbeiten könnte, dass die uns wirklich an vielen Stellen helfen können. Und dann gibt es natürlich immer sofort eine Diskussion, ja, aber das können wir doch nicht machen und wer hat da Abbaurechte und wir verbauen irgendjemandem die Zukunft und außerdem gehört uns das ja nicht. Und dann stelle ich halt immer die Frage und sage mir, aber wenn es uns nicht gehört, wem denn dann? Ne? Also wenn es wirklich so sein sollte.
Vor allem scheinen wir in Europa die Einzigen zu sein, die sich diese Fragen stellen.
Ne, es geht doch gar nicht mal so sehr, es geht halt eher darum, das heißt die Menschheit, also quasi die Erdbewohner können nicht einfach sagen, wir greifen uns etwas, was im Weltraum ist, weil wir können ja nicht einfach bestimmen, dass uns das gehört. Also immer, aber bisher haben wir ja noch keinen anderen gefunden, der irgendwie Anspruch drauf erhebt. Vielleicht sollten wir das mal machen, vielleicht kommt dann ja jemand. Aber das ist schon immer so sehr viel Zurückhaltung und da müssen wir erstmal drüber nachdenken und da müssen wir erstmal einen Prozess definieren und da müssen wir erstmal gucken, dass wir uns irgendwie da alle einigen und ich denke mir halt, naja gut, aber gerade Asteroiden ist es so, da gibt es schon echt viele. Oh. Ja. Und wenn man nicht irgendwie mal versucht, das zu tun, es kann ja auch sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber wir haben dann irgendwie 30 Jahre verdaddelt, weil wir erstmal gesagt haben, müssen wir mal einen Prozess definieren, um dann festzustellen, geht gar nicht so. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Wir kommen da oft hin, dass es heißt, ja, jetzt ist wieder Wild West im All und irgendwelche Milliardäre, die gesagt haben, wir machen uns Raumfahrt zum Hobby, die machen das einfach und ja, die machen das dann halt eben einfach. So, da kann man natürlich irgendwie jetzt sagen, ja, ist aber unfair und würden wir auch gerne machen.
Brauchen wir da mehr Machermentalität hier in Deutschland?
Yes.
Ja. Also es gibt jetzt schon einige Startup-Initiativen, also mehr als es wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Vielleicht liegt da falsch, aber es gibt ein paar interessante neue Startups im Bereich. Aber was wünschst du dir noch mehr? Mehr Machertum, mehr Can-Do-Attitude, wie wird man es beschreiben?
Also was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre, dass wir insgesamt politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich bereit sind, mehr Risiko einzugehen. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein totales Killkriterium. Wir müssen bei allem, was wir tun, immer erstmal ein Risikoassessment machen. Was könnte denn alles schiefgehen? So, wenn ich die Tür aufmache, dann kommt man ganz schnell dahin, dass man halt genau den Punkt erreicht, den wir aus meiner Sicht in Deutschland haben, oder machen wir es lieber nicht.
Was macht ihr selber dann in Bezug auf Startup-Förderung beispielsweise? Seid ihr da selber aktiv und mal ein paar Leuten, die bereit sind, ein Risiko einzugehen und die Arme zu greifen?
Das ist immer eine Frage, die ich gestellt kriege, bei der ich mich dann, also sagen wir mal so, was wir schon machen ist, wir gucken uns genau an, welche Startups was entwickeln, ob das für uns interessant sein könnte, ob das eine gute Qualität hat, ob das gute Produkte sind. Aber am Ende ist es so, dass wir uns die halt in erster Linie als Zulieferer oder Partner angucken. Wir haben eben ein paar eigene Ausgründungen, okay, ne, Dinge, bei denen wir gesagt haben, zum Beispiel, wir haben ja in Augsburg sind wir ein strategischer Partner bei Rocket Factory, also die entwickeln
eins
eben…
Eins der Startups, die ich eben meinte, die ich am Ende darauf hatte.
Das machen wir schon, aber ich kriege das auch oft irgendwie, weiß ich nicht, ich tingle ja so ein bisschen auch durch Konferenzen und Panels und so, ne, genauso wie wir jetzt reden, rede ich da eben auch über Raumfahrt. Und da sind dann manchmal irgendwie auch Startups mit dabei am Tisch und die sagen dann, ja, Sabine, nehmen gerne irgendwie so das Publikum und sagen, wie kannst du uns denn helfen, dass OHB uns besser unterstützt? Und dann immer, naja, ich meine, also meine Unterstützung ist, ich kann euch die Nummer geben von unserem Einkaufsleiter. Wenn ihr etwas habt, das uns hilft, das ihr zu einem guten Preis verkauft, dann nehmen wir das gerne. Aber ihr müsst halt eben, und das ist für mich ja auch immer, dass ich mir immer denke, deswegen habe ich gesagt, ein gutes Unternehmen aufbauen, da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Kann man nicht sagen, ja, wir haben irgendwie eine tolle PR und wir sagen, ja, wir können das ganz toll und viel schneller. Am Ende ist es so, es muss ein Produkt dabei rauskommen, das entweder besser ist oder günstiger ist oder irgendetwas anderes kann, als das, was eine vermeintlich corporate, alte Firma sich halt über lange Jahre beigebracht hat. Deswegen Startup-Förderung heißt für mich in erster Linie, ich möchte ein Ökosystem erweitern. Ich möchte, dass in den Dingen, die wir vielleicht noch nicht in ausreichender Menge oder vielleicht auch in Abhängigkeit von anderen haben, freue ich mich sehr, wenn da jemand was entwickelt, bei dem wir dann vielleicht auch sagen können, okay, wir gucken mal, ob wir vielleicht auch einen Prototypen, aber vielleicht eine noch nicht super durchgetestete Version schon früh mal einkaufen, uns das selber angucken. Das machen wir gerne. Aber ansonsten, weil ich das auch wirklich für relevant halte. Ne? Man kann nicht irgendwie sagen, ja, wir haben eine tolle Idee. Ein Startup, die sterben halt eben auch deswegen, weil sie im Gegensatz zu einer klassischen Gründung, ne, das ist ja immer so die Frage, ja, was ist denn eigentlich ein Startup, was ist denn eigentlich eine Gründung, nicht eine Firma gründe, bei der ich jetzt nicht sage, ich habe irgendwo einen Geldgeber im Hintergrund. Da muss ich ja relativ früh jemanden finden, der mich für meine Idee, meine Dienstleistung, mein Produkt bezahlt. So. Und ich habe halt bei manchen Startups so ein bisschen das Gefühl, das ist etwas, was die versuchen zu vermeiden, immer in die Zukunft schieben. Mit dem Kunden arbeiten, das ist irgendwie so, das ist so corporate. Ja, das ist aber am Ende des Tages.
Vielleicht, weil es zu viele Ingenieure sind, die Ideen haben.
Nee, das ist nicht nur bei Ingenieuren so. Das ist insgesamt, ist ja klar. Also wenn ich jemanden habe, der mir jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt sagt, hier, ich stell dir mal einen Topf voll Geld hin, dann geht das natürlich schneller. Dann kann ich sagen, okay, ich kann, wenn ich Geld ausgeben kann und nicht irgendwie drauf warten muss, dass mein Kunde meine Rechnung bezahlt. Ne, da hat man dann irgendwelche Meilensteine. Dann hat man, das ist genauso, jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat oder der in irgendeiner Form was mit dem Handwerker zu tun hatte, da guckt man hin und denkt sich, sieht jetzt aber nicht so aus, wie ich das haben wollte. Was ist quasi als mein Druckmittel als Kunde? Ich bezahle die Rechnung nicht. So, ganz einfach. Und natürlich ist das so, das ist dann vielleicht am Anfang ein bisschen nervig und man denkt sich, ich könnte schneller sein, wenn ich irgendwie mehr Geld hätte. Nur am Ende ist es so, man kommt ja irgendwann, wenn man erfolgreich ein Unternehmen führen will, an den Punkt, dass man eben ein Interface mit einem Kunden hat. Und ich bin der Meinung, je früher man das lernt, desto besser ist es. Weil sonst ist irgendwann ganz oft das Scheitern, ist gar nicht so oft, dass ich denke, die Leute haben kein gutes Produkt oder die haben keine gute Idee gehabt oder die haben kein gutes Team, sondern die sind sich einfach zu spät darüber im Klaren geworden, was es eigentlich wirklich heißt, nachhaltig, wirtschaftlich mein eigenes Produkt an den Mann zu bringen. Und das ist immer mein Wunsch an die Gründung, an die Startups. Nehmt das in den Fokus, sonst wird das nichts.
Ja, ich hoffe, es wird gehört. Nochmal zurück zu euch und eurer zukünftigen Wachstumsfelder. Ihr habt jetzt gerade bekannt gegeben, dass ihr in den Bereich Startrampen einsteigen wollt, noch stärker einsteigen wollt. Habt schon lange damit gespielt und lange unterstützt, aber jetzt auch wirklich Offshore eigene Raketen. Launchpads ist eine der neuesten Bekanntgaben. Da spielst du auch eine wichtige Rolle für uns ein in das Thema.
Also es ist tatsächlich so, dass wir sind ja hier gerade in Bremen vor allem auch in erster Linie bekannt als Satellitenbauer, weil das eben etwas ist, ne, das ist natürlich irgendwie das, was wir hier angefangen haben, wo wir auch wirklich viel Erfahrung und Expertise haben, aber wir sind ja als OHB auch wirklich in Europa eine Firma, die insofern unique ist. Wir sind das drittgrößte Unternehmen, das Raumfahrt macht. Und zwar nach Airbus und Thales. Und Airbus und Thales sind eben große Technologiekonzerne, die auch Raumfahrt machen. Und wir sind wirklich ein reines Raumfahrtunternehmen. Und wir sind eben aus der Rolle des Satellitenbauers schon relativ lange ausgewachsen. Es ist halt eben immer so, dass man logischerweise für das, womit man groß geworden ist, damit man identifiziert. Aber das ist für uns eben wichtig, dass wir deutlich machen, wir sind wirklich end-to-end. Wenn man als Kunde zu uns kommt und sagt, was kriege ich denn alles bei euch? erklär uns deine Idee, wir entwickeln für dich den Satelliten, wir bauen dir den Satelliten zusammen, wir starten dir den am liebsten mit einer Rakete, an der wir einen großen Anteil haben. Also wir sind ja zum Beispiel auch in Augsburg mit unserer Tochterfirma MT Aerospace ganz, ganz dick im Ariane-Programm mit drin. Deswegen ist die für uns auch total wichtig. Das ist auch wieder hier eine schöne Zusammenarbeit in Bremen, dass wir eben auch wirklich die Ariane 6, jetzt haben wir die, jetzt müssen wir die auch nutzen, jetzt muss die auch an Fahrt aufnehmen, muss mehr davon geben. So, wir wollen also den Satelliten, die Idee, die wir entwickelt haben, mit unseren eigenen Raketen, mit unseren eigenen Beteiligungen starten. Am liebsten natürlich ist, wenn man sagt, man braucht einen unabhängigen Zugang zum All, dann ist es halt eben nicht mit der Rakete getan. Man braucht auch Startplätze. Und auch da ist es so, OHB steht immer für Wettbewerb. Wir sind der festen Überzeugung, dass da, wo Wettbewerb ist, da gibt es mehr Innovation, da gibt es bessere Preise. Man läuft eben einfach schneller, wenn man den heißen Atem des Verfolgers im Nacken hat. Das ist nun mal so.
Ja.
Und deswegen müssen wir aus unserer Sicht eben auch, was das Thema Startplätze angeht, einfach ein bisschen breiter denken in Europa. Und wir haben ja angefangen mit der Idee der mobilen Startrampe für kleine Trägerraketen aus der Nordsee und haben eben einfach, wie das so ist, wenn man sich mit so, in so einem Thema mal reinkniet und ein bisschen umguckt, was machen eigentlich die anderen so, wie groß ist der Markt, haben wir einfach festgestellt, dass es gerade auch aus Souveränitätserwägungen ganz viel Bedarf dafür gibt. Und zwar eben nicht nur für eine mobile schiffsgebundene Lösung, sondern wirklich auch viele Länder, die sagen, ja, wir würden irgendwie gerne, aber wir wollen vielleicht von unserem eigenen Festland oder von einer vorgelagerten Insel oder irgendetwas starten, aber wir wollen halt eben jetzt nicht anfangen, da eine riesen Infrastruktur aufzubauen. Und so haben wir einfach die Idee weiterentwickelt und geguckt, was können wir denn daraus machen, haben dann festgestellt, dass wir wirklich auch innerhalb unserer OHB-Gruppe da schon wahnsinnig viel Kompetenz haben. Und die haben wir jetzt halt eben in dieser Firma zusammengeführt und erweitern damit eben auch nochmal wirklich auch ein bisschen unseren Anspruch, dass wir sagen, okay, wir stehen auch ein bisschen für mehr europäische Unabhängigkeit. Das ist uns eben auch wichtig, weil wir eben, wie gesagt, auch so als das Firmenkonzept privatwirtschaftlich geführt, mittelständisch geprägt, wirklich auch in Europa verwurzelt, weil wir eben auch denken, dass das für so eine geopolitisch wichtige Branche wie die Raumfahrt auch wichtig ist.
Was sind da die ersten Starts in der Nordsee zu erwarten? Gibt es da schon eine Timeline?
Also tatsächlich ist es so, dass wir im Moment, also wir gucken ja schon gerade für die Nordsee erstmal auf die kleineren europäischen Orbitalraketen. Also das sind halt in Deutschland ESA Aerospace und Rocket Factory und High Impulse. Da gibt es in Europa noch ein paar mehr. Von denen hat bisher noch keiner, also ESA Aerospace hat einen sehr beachtlich guten Startversuch hingelegt. Rocket Factory hat einen sehr beachtlichen Unterstufentest gemacht. Der war ein bisschen mehr Feuer hinterher als bei dem Startversuch von ESA. Aber ich kann ehrlicherweise, solange ich nicht weiß, wann diese Raketen das erste Mal überhaupt in Orbit gekommen sind, tue ich mich natürlich schwer zu sagen, wann ich die das erste Mal denen eine Startplattform anbieten kann. Also wir sind da schon ein bisschen davon abhängig, wann die soweit sind. Und deshalb ist das schwierig für mich, jetzt ein Datum zu nennen. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Startplatzinfrastruktur bereit sind. Es wird nicht so sein, dass wir Kundenanfragen haben und sagen, ach du lieber Himmel, jetzt sind wir noch nicht fertig.
Sabine, wir nehmen das Ganze hier Mitte November auf. In 2 Wochen ist die ESA-Ministerratskonferenz ein ganz, ganz wichtiges Branchentreffen für euch. Ja. Alle 3 Jahre findet statt, zum ersten Mal hier in Bremen. Nur in Kurzform, wir gucken auf die Uhr, nicht mehr viel Zeit, aber worauf schaust du? Was erwartest du von der Konferenz? Was möchtest du am liebsten, dass dort, wenn ihr damit fertig seid, da entschieden wurde oder den Weg gebracht wurde?
Ich muss erstmal ganz kurz den Werbeblock machen für die nächste Woche. Da ist nämlich die Space Tech Expo. Mhm. Das ist mittlerweile, das ist wirklich die am schnellsten wachsende Raumfahrtmesse in Europa, die hier in Bremen jetzt ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Das ist echt, also das ist auch wieder ein Beweis dafür, dass wir hier wirklich das Thema, dass wir das auch am Standort ernst nehmen. Das ist für uns schon, ne, wir sind hier irgendwie der Platzhirsch. Also die Tatsache, dass wir die Space Tech Expo in Bremen haben, super, super.
Ja.
Die ESA-Ministerratskonferenz, ja, wie du sagst, alle 3 Jahre wird über die Zukunft der Raumfahrt für die nächsten Jahre entschieden. Das ist für uns, wir bereiten uns da im Prinzip seit der letzten ESA-MK drauf vor. Auch da wieder herzlichen Dank, dass wir das hier nach Bremen geholt haben. Das unterstreicht auch nochmal für die ESA-Mitgliedsländer die Bedeutung des Standorts Bremen. Für uns ist das wirklich, da werden richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Und deswegen sind wir mit allem, mit Mann und Maus dabei, zu gucken, dass wir da gut positioniert sind. Das sind wir. Wir haben ja jetzt auch in Deutschland eine Raumfahrtministerin, die natürlich hier als Gastgeberin, hoffen wir sehr, dass sie sagt, sie will sich da auch gut positionieren. Gut positionieren heißt, dass man viel Geld dabei hat. Und da ist tatsächlich so, dass wir jetzt dieser Tage die Entscheidung haben in Berlin, wie viel Geld Frau Bär mit nach Bremen bringen darf. Und deswegen sind das hier gerade wirklich sehr, sehr, sehr spannende Zeiten. Und wir sind froh, dass wir hier in Bremen so nah dran sind.
Sehr schön, tolles Schlusswort. Ich drücke euch die Daumen. Viel Spaß und viel Erfolg bei der Messe und bei der Konferenz. Und hoffentlich sprechen wir uns demnächst wieder mit guten Nachrichten. Mach's gut, Sabine.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Sabine von der Recke von OHB. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.